Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute gibt es, wie schon lange angekündigt, endlich unser Special zu den Alben des Jahres 2025. Dieses Jahr haben wir auf eine Abstimmung verzichtet, aber wir freuen uns sehr, euch unsere Alben des Jahres 2025 vorzustellen.
Ja, so ist es. Genau, nächstes Jahr gibt es das wieder. In diesem Jahr war alles kuddelmuddelig, weil wir irgendwie eine Malware-Geschichte mittendrin hatten. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und irgendwie hatte ich dann auf so einem Poll dann auch wirklich nicht auch noch, das war mir dann alles ein bisschen zu anstrengend in diesem Jahr. Zumal wir ja im letzten Jahr schon die Probleme hatten mit irgendwelchen komischen Sachen da irgendwie. Und bevor ich mich da dann auch noch ausgiebig mit beschäftige, das war mir dann alles ein bisschen zu viel auf einmal. Im nächsten Jahr gibt es das wieder. In diesem Jahr müssen die HörerInnen einmal pausieren sozusagen.
Oder uns ihre Alben des Jahres kommentieren.
So.
Wo auch immer ihr uns hört, gibt es mit Sicherheit eine Kommentarspalte, wo man seine Meinung kundtun kann dazu, welche Alben des Jahres ihr viel besser fandet oder wo ihr uns zustimmt.
So nämlich. Da kommen wir später nochmal drauf. Genauso macht ihr das. Sehr guter Vorschlag. Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen in medias res. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Es macht, glaube ich, in diesem Fall Sinn, wenn du anfängst, weil ich glaube, dass deine Nummer eins nicht so überraschend sein wird für die meisten Leute und meine vielleicht ein bisschen mehr.
Alles klar. Dann würde ich auch zuerst mal anfangen und weil wir hier so diktatorisch unsere Sendung so machen, wie wir das gerne hätten, mit zwei kleinen Kategorien von Honorable Mentions anfangen, denn ich konnte mich natürlich nicht zusammenreißen und nur diese fünf Alben des Jahres benennen. Denn in diesem Jahr sind erstaunlicherweise ganz, ganz viele Alben in meinen Alben des Jahres gelandet, die zwar letztendlich, wenn man genauer hinguckt, doch total meinen Geschmack treffen, aber fast nicht aus den Genres kommen, die ich sonst irgendwie tagtäglich höre, was sehr schön ist. Das gefällt mir sehr gut. Zwei Genres, die ich oft höre, aus denen auch tolle Alben dieses Jahr erschienen sind, die es aber nicht in meine Top 5 geschafft haben, habe ich deswegen in Honorable Mentions verteilt, um die zumindest kurz zu erwähnen. Das ist einmal aus der Kategorie Jazz Nels Klein mit dem Concentric Quartet und Yas Ahmed mit A Paradise in the Hold. Zwei tolle Jazz-Alben, die wahnsinnig toll waren, die sehr lange Runners-Up waren für meine Top 5. Ja, deswegen seien sie empfohlen und dennoch nicht Alben des Jahres für mich. Und in der Kategorie irgendwie laut, weil ich ja die letzten Jahre viel Zeit verbracht habe im Land des Metal, waren da zwei Alben, die mir sehr gut gefallen haben, die ich auch weiterhin höre, die es aber auch nicht in die Top 5 geschafft haben für mich. Und zwar waren das Death Haven mit Lonely People with Power. Ein tolles, so ein Post-Rock-Black-Metal-Gemisch. Und Landmarks mit The Darkest Place I've Ever Been. Eine französische Band, die es mir auch sehr angetan hat mit ihrem merkwürdigen Rap-Metal-Core-Mix. Genau, so, die seien honorably gementioned. Und damit kommen wir zu meiner Nummer 5, dem Album des Jahres 2025. Nummer 5 bei mir, Ganafia mit Neelam. Also ach, indischer Jazz.
Ah. Ja.
Ganz tolles Album. Ich fand besonders toll an diesem Album, dass es so ruhig und doch so spannend ist. Ihre Stimme ist toll, genau wie ihre Stimme, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist so sehr intim aufgenommen, es ist an vielen Stellen sehr getragen, es ist zurückhaltend arrangiert und es ist natürlich auch für Menschen wie mich zumindest, die sehr viel, ich nenne es mal ganz, ganz grob kategorisiert, westliche Musik hören, immer besonders. Hier einfach diese indische Struktur, Instrumentierung, Tonalität zu hören, die das Ganze in diesem Jazz-Kontext noch spannender macht für mich persönlich jetzt. Die Produktion sehr warm, sehr offen und ganz viel Raum gegeben für diese tolle Musikerin. Und man hört dieses Verschmelzen. Ne? Ganavia, wenn ich das recht in Erinnerung habe, lebt ja auch in den USA. Wurzeln in Indien, also Südindien. Und deswegen ist dieses klassisch südindische mit dem amerikanischen Jazz eine tolle Verbindung, die ich so vorher noch nicht gehört habe und die mich dieses Jahr sehr begeistert hat.
Sehr
tolles
gut.
Album.
Sehr schön, da kommen wir gleich nämlich zu meiner Honorable Mention. Das wäre nämlich tatsächlich Gnavia und Neelam. Die hat es nicht ganz geschafft. Mehr muss ich dazu ja jetzt eigentlich schon wieder gar nicht sagen. Du hast ja gerade eben schon sehr viel Schönes dazu gesagt. Und das andere ist Nina Chuba. Ich lieb mich nicht. Und schon alleine wegen des Songs Unsicher. Ich fand diese Textzeile, ich bin noch nicht so gut, ich lebe zum ersten Mal, ich kann das noch nicht so richtig, fand ich unheimlich toll. Weil es einfach stimmt. Das ist schon richtig gut gewesen. Also das sind meine beiden, die ich noch so erwähnen möchte. Und so, die es nicht ganz geschafft haben, aus unterschiedlichen Gründen. Des Weiteren möchte ich erwähnen, dass es ein Album gibt, was nicht aus den ersten, das muss ich gerade mal gucken, aus dem ersten halben Jahr kommen, was auch noch nie vorgekommen ist. Normalerweise kommen die Alben ja immer eher aus dem Herbst. In diesem Jahr gibt es nur ein einziges aus der späteren Zeit dieses Jahres. Mein fünfter Platz ist das siebte Studioalbum einer Band. Und auf diesem Album kehrt man nach relativ pop-orientierten Vorgängern wieder zu einem, naja, düsteren, intensiven Sound zurück, der sich thematisch mit Vergänglichkeit, Alltagsfrust, gesellschaftlicher Absurdität und dem unausweichlichen Ende der eigenen Unsterblichkeit auseinandersetzt. Musikalisch mischt das Album ja so Sachen wie Math-Rock, Post-Punk, Krautrock, Noise und experimentelle Pop-Passagen miteinander, oft auch innerhalb eines eigenen Songs, eines einzelnen Songs. Die Band nutzt eigentlich die traditionelle Rock-Instrumentierung, also so Gitarre, Bass, Schlagzeug. Allerdings gibt es dazu immer so ein bisschen Synthes und Orgelklänge. Das machen die, um so ein bisschen Atmosphäre noch mit rein, ja, zu würzen, sagen wir mal. Und natürlich ist das Ganze immer so zwischen Wut, Ironie, Wehmut und ja auch ein bisschen Humor. Das heißt, wir haben es lyrisch mit einem Album zu tun, was die dunkle Seiten des Menschlichen auslotet, von der resignativen Auseinandersetzung mit dem fertigen Leben über die gesellschaftlichen Abgründe bis hin zu nach den expliziten Fragen nach der Welt und ihrer ja unfassbar nicht so tollen Beschaffenheit, sagen wir mal. Die Texte sind meist scharf, bissig, mit philosophischem Unterton. Das Album hat wechselnde Klanglandschaften, intensive Fragen an die Gegenwart und ein Gefühl, das Unbehagen und Nachdenklichkeit zugleich weckt. Es ist also ein dunkles, vielseitiges, emotional aufgeladenes Rockalbum, das die Band in ihrem ureigenen, grantigen Stil weiter zuspitzt und existenzielle wie gesellschaftliche Themen in kraftvolle und natürlich auch klanglich abwechslungsreiche Songs übersetzt. Es ist ein bisschen her, dass diese Band ein Album veröffentlicht hat. Mein Platz 5 ist von einer Band, die ich unfassbar schätze und ich freue mich wirklich sehr, dass sie so zurückgekommen ist. Es ist nämlich überraschenderweise die Band Kräski und Adieu Unsterblichkeit.
Auch hervorragend.
Das ist das einzige Album, was aus dem Herbst dieses Jahres kommt, nämlich vom 17.10. Und alle anderen kommen tatsächlich aus dem ersten, von der ersten Hälfte dieses Jahres. Sagt auch schon viel über dieses Jahr aus, finde ich.
Mhm. Allerdings. Na gut. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Mhm. Die geht dieses Jahr an eine britische Rapperin. Seit Jahren eine der wichtigsten Stimmen im zeitgenössischen Hip-Hop, in dem wir ja insgesamt eher wenig unterwegs sind. Die Rede ist von Little Sims. Ihre Musik verbindet Rap, Soul, Jazz und Spoken Word, also wieder vieles, viel Gutes. Und das Album, das sie dieses Jahr rausgebracht hat, heißt Lotus. Ist ein sehr inhaltlich dichtes Werk. Was mich beeindruckt hat, ist, dass sie persönliche Themen mit gesellschaftlicher Analyse so gut verbinden kann. Etwas, das ich bei weiblichen Künstlerinnen so viel häufiger sehe, dieses persönliche Geschichte erzählen, um daran gesellschaftliche Analyse halt abzuarbeiten. Macht sie richtig toll. Macht sie mit einer sehr poetischen Klarheit, mit einer sehr großen Direktheit, aber auch emotionalen Ehrlichkeit. Und dann hat sie noch eine sehr abwechslungsreiche Produktion dabei. Ne? Man kann immer ihr folgen, ihre Inhalte stehen im Mittelpunkt und doch hat sie stilistisch eine solche musikalische Bandbreite, dass es nie irgendwie flach, langweilig oder gleichförmig wird, sondern ja, Lotus hat mich in Sachen Hip-Hop auf jeden Fall abgeholt dieses Jahr. Hervorragendes Album, mein Platz Nummer 4.
Ich bin alt. Und deswegen, und nicht nur deswegen, aber es passt halt einfach in diesem Fall, ist mein Platz 4, naja, also es handelt sich um eine Band, die 6 Jahre nach dem Album Resistance aus dem Jahr 2019 in diesem Jahr noch, kann man das ja sagen, ein neues Album veröffentlichten, wobei zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Jahr, ihr hört das nämlich schon im neuen Jahr, also für euch im letzten Jahr, es umfasst 5 Tracks und es läuft 53 Minuten. Musikalisch vereint das Album die typischen Elemente dieser Band, die sie so auszeichnet, nämlich komplexe Strukturen, melancholische Melodien, warme Synths, prägnante Gitarren, moderne Arrangements und die Stimme von Peter Nichols. Wir haben hier einen 20-minütigen Opener, The Unknown Door. Das alleine könnte man schon als Epos bezeichnen. Die Themen dieses Albums kreisen um Selbstreflexion und emotionale Resilienz, wobei sich dunklere und introspektive Passagen mit hoffnungsvolleren und nach vorne gerichteten Momenten abwechseln. Und die Band zeigt auf diesem Album mal wieder, dass man mit klassisch progressiver Musik und einer atmosphärisch dichten Atmosphäre auch im Jahr 2025 noch ganz hervorragende Prog-Rock-Alben klöppeln kann, die zwar auf eine Art Oldschool sind, irgendwie, aber eben doch nicht. Und sie sind vielleicht einer der stetigsten und wirklich verlässlichsten Prog-Rock-Bands, die es gibt. Es gibt so viele Prog-Rock-Bands, wo man sagt, naja, also von diesen Alben hätte ich auch so ungefähr ein Viertel oder die Hälfte nicht gebraucht. Das ist bei dieser Band überhaupt nicht so. Ist wirklich eine Bank für mich, die ich im Laufe der Jahre immer mehr schätzen gelernt habe. Mein Platz 4 ist das Album Dominion von der Band IQ.
Wow, ja.
Ja, habe ich selber nicht mitgerechnet. Habe aber dann nochmal geguckt, wie oft ich es gehört habe und vor allem habe ich es ja auch gekauft. Also und habe es dann auch nochmal gehört und dachte, ja, nee, klar, das muss in diese Liste rein, völlig klar. Und es darf auch nicht auf dem 5. Platz, es muss weiter nach vorne.
Sehr gut, ja.
So, da kommt dann nämlich meine alte Genesis-Ader wieder zum Vorschein. Ne?
Ja.
Ach, toll, an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dieses Genesis-Gebäsche, ne, bei Pop nach 8, das muss aufhören.
Was?
Das ist eine Unverschämtheit, also wirklich.
Nein.
Da muss man doch schimpfen.
Sakrileg.
Ja, wirklich. Tatsächlich. Was ist denn los mit diesen Menschen?
So was. Ist was im Wasser.
Ja. Das muss wieder mit diesem Berlin zu tun haben.
Ja, das. Einfach mal, ja, nein. Ein Matschelatte weniger. So.
So.
Kommen wir zu, ich wollte Avocado-Toast sagen, das fiel mir nicht ein, das Wort. Mensch.
Nichts gegen Avocado, es gibt Guacamole zu mir bei mir am Silvester.
Sehr gut.
Selbstgeklöppelte
Guacamole zu Weihnachten.
Nee, zu Silvester.
Ach, zu Silvester, achso, so rum, ja. Wobei, das wäre ein toller Albumtitel, selbstgeklöppelte Guacamole zu Weihnachten.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein toller Bandname.
Ja. Okay, klaut ihn gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerade eine Band gründet. Selbstgeklappte Guacamole zu Weihnachten. Kommen wir zu Platz 3. Wow, jetzt kommen wir zum Treppchen. In diesem Jahr. Mein Platz 3. Diese Band gehört zu den Pionieren des Post-Rock. Seit den 90ern prägen sie das Genre mit instrumentaler Musik, die emotionale Intensität über klassische Songstrukturen stellt, die deshalb aber trotzdem überhaupt nicht langweilig sind. Und
okay.
Sie haben ein Album geklöppelt, das zeigt, dass Post-Rock dass reifer Post-Rock gut klingen kann, ohne sich selbst zu wiederholen. Ihre Musik ist düster, aber nie hoffnungslos. Und wie das im Post-Rock so häufig ist, oft nahezu meditativ. Und entfaltet seine Wirkung langsam, aber lange. Mein Platz 3 ist die Band Mogwai mit The Bad Fire.
Ach, interessant. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen.
Nee, Das ist Out of Left Field, hat mich auch noch ein bisschen überrascht, als ich mir die Alben noch mal so durchhörte von diesem Jahr und ist dann plötzlich hängen geblieben und ich dachte, ja gut, dann musst du dann doch noch mit rein.
Ja Mensch, liebes und dann gleich auf Platz 3.
Gleich auf Platz 3 eingestiegen, weil es nicht mehr wegging. Es hat sich sofort wieder festgeklebt. Ach, das ist
interessant.
Ja, und es ist natürlich auch, also Post-Rock ist natürlich auch eine meiner...
Ja, meiner ja auch.
Genres, die ganz oben, nicht ganz oben, aber mit oben immer mitspielen. Mhm. Von daher durfte es Bronze gewinnen in diesem Jahr für mich.
Ja, was soll ich dazu sagen? Wir bleiben in diesem Bereich. Mhm. Ich habe auf Platz 3, also Bronze sozusagen, ein Album, was 115 Minuten lang ist, ist also ein bisschen länger. Ja, und das Album erstreckt sich halt über ausgedehnte Tracks, von denen viele die typische Dramaturgie nutzen, die dieser Band eben so innewohnt und die für sie typisch ist. Wir haben lange hypnotische Entwicklungen, dröhnende Drums, dronige Gitarren, choralartige Klangflächen und eruptive Ausbrüche. Die wirklich langen Stücke verschmelzen Elemente aus Drone, Post-Rock, Industrial, Folk, ja, und freie Improvisation zu einem dichten, ritualartigen Hörerlebnis. Angeblich ist es das Ende eines Zyklus, der gleichzeitig wie ein Abschluss und ein Neubeginn wirkt, mit musikalischen Verweisen auf frühere Epochen der Band, aber auch mit frischen, überraschenden Momenten. Nur das Problem ist, das hat man schon öfter gesagt, ich bin da noch nicht so ganz sicher. Wir nehmen das mal so hin. Inhaltlich, wie bei dieser Band eben üblich, ist die Bedeutung nicht eindeutig, bewegt sich aber so in den Bereichen von Ritual, Existenz, Transformation, Macht und Natur, wobei rhythmische und hypnotische Strukturen oft mehr über die Wirkung sagen als die Worte, auch typisch für diese Band. Es ist ein, wie immer, episches, intensives und ambitioniertes Meisterwerk, das den typischen Sound dieser Band in maximaler Form auslotet und ein bedeutender, vielleicht abschließender Meilenstein der großen Klangwelten gilt. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich bin auch nach diesem Album, wie auch bei den Alben davor, orientierungslos durch die Wohnung gelaufen, nachdem ich es gehört habe. Wie ich das immer mache bei dieser Band, wenn sie neue Alben veröffentlicht. Der dritte Platz geht überraschenderweise an das Album Birthing von der Band Swans.
Sehr gut.
Ja, ist im Februar erschienen, fällt mir dabei gerade übrigens ein. Kreisky kam ja im Oktober. Dominion kommt aus März, 28. März, und hier dieses Album ist tatsächlich aus dem Februar, also 25. Februar. Genau. Davon, so lange hat sich das gehalten. Das spricht ja eigentlich auch für das Album. Ich bin mir nur noch nicht so sicher, wie für ob das so für dieses Jahr spricht. Wir werden sehen.
Dann gehen wir doch direkt weiter über zu den Silbermedaillen.
So.
Mein Platz 2 geht in diesem Jahr an eine Cellistin und Komponistin aus den USA, die sich zwischen Klassik, Minimalismus und Ambient abarbeitet und in diesem Jahr ein Album rausgebracht hat, das auch elektronische Elemente beinhaltet. Sie findet eine total schöne Balance zwischen ihrer komplexen Komposition und einer sehr persönlichen Emotion. Das ist auch ein bisschen der rote Faden unter meinen Jahresalben, habe ich gemerkt. Sie machen, dass man was fühlt, das möchte ich von Musik eigentlich immer haben, aber vor allem drücken sie sehr intensive persönliche Emotionen aus. Das scheint mich in diesem Jahr sehr beeindruckt zu haben. Gleichzeitig hat sie auf diesem Album auch wieder eine sehr klare, sehr nahbare Produktion, was bei einem Cello, finde ich, eine ganz besonders gute Idee ist. Die Rede ist von Clarice Jansen und einem Album mit einem hervorragenden Namen. Also sie kriegt auch den Sonderpreis für Namen eines Albums für mich. In Holiday Clothing, ja. Out of the Great Darkness.
Sehr schön.
Wunderbar. Hervorragendes Album.
Ja, auch schön. Auch eine schöne Silbermedaille. Kann man so machen. Du warst sehr entschleunigt unterwegs in diesem Jahr, ne?
Ich war sehr... Lustigerweise, weil den Rest der Zeit habe ich irgendeinen schreibeligen Metal gehört, aber vielleicht war das so ein bisschen die Balance in diesem Jahr.
Ah ja, verstehe. Interessant. Bei diesem Album handelt es sich wieder um ein Album aus dem Monat Februar, mein Platz 2. Es handelt sich um das 8. Album des Künstlers und markiert eine bewusste Abkehr von der groß angelegten Konzeptionsgeschichte der letzten Jahre, was er so geklöppelt hat. Der hat also das schon hinter sich, was Swans noch vorhaben. Und so hören wir statt üppiger Arrangements intime, vielfach sparsam instrumentierte Folksongs mit akustischer Gitarre, minimalistischen Drums und sogar gelegentlich einer Klarinette. Thematisch dreht sich das Album um Alltag, familiäre Beziehungen und die Art, wie Verhaltensmuster über Generationen weitergegeben werden. Die kleinen Geschichtchen werden mit großer Beobachtungsgabe, empathischer Genauigkeit und immer auch mal wieder mit einem feinen Sinn für Humor vorgetragen. Musikalisch haben wir es hier überraschenderweise natürlich viel reduzierter und zugänglicher als seine Vorgänger zu tun. Es verzichtet auf diese prunkvollen Arrangements zugunsten einer beinahe schon Wohnzimmeratmosphäre, in der Texte und Stimme eben im Mittelpunkt stehen. Dieses Album ist ein intimes, erzählerisch starkes Folk-Album über Menschlichkeit, Erinnerungen und das Brechen alter Muster, das diesen Künstler als einen der interessantesten britischen Songwriter der Gegenwart positioniert. Mein Platz 2 ist das Album End of the Middle von Richard Dawson. Ja, also ich, die ersten beiden Alben haben eine Menge Gemeinsamkeiten, muss man dazu sagen. Auch Platz 1 also hebt sich da, es gibt da so eine Gemeinsamkeit. Überhaupt in diesem Jahr war ich sehr Singer-Songwriterisch unterwegs.
Sehr gut, so soll es sein. So soll es sein. Ja, Richard Dawson ist so gerade bei mir, der wäre quasi mein Platz 10 gewesen.
Ah.
So gerade rausgeflogen. Auch tolles Album. Oh ja, jetzt brauchen wir eigentlich einen kleinen Trommelwirbel, ne?
Ja, eigentlich schon, ja. Aber das Trommelwirbel, ich erkläre gleich, warum ich das, ja, mach du mal.
Okay. Mein Album des Jahres ist absolut vorhersehbar in diesem Jahr. Spotify verriet mir, dass ich es auch einfach trotz seiner epischen Länge von 8,5 Stunden ganze 100 Mal gehört habe in diesem Jahr.
Ja, Respekt.
Also komplett irre. Es hat mein es war der Soundtrack zu diesem Jahr für mich, ging mir durchgängig durch den Kopf. Hat mich völlig fasziniert, natürlich auch wegen seiner Komplexität. Denn es handelt sich um einen Soundtrack eines Computerspiels, das zufällig auch ganz hervorragend ist und eine sehr komplexe Geschichte hat. Und dieser Soundtrack wird dem sehr gerecht, wahnsinnig gerecht und zeichnet also untermalt, illustriert dieses Spiel nicht nur, sondern hat als ganz eigenständige Kunstform eine Menge Erzählung zu ergänzen und zu machen, erzeugt eine Menge Stimmung und das in sehr, sehr vielen verschiedenen Genres. Komponiert von einem französischen Komponist, Gitarrist, der zuvor noch nichts Veröffentlichtes an Videospielmusik jemals beruflich gemacht hat, also sein Erstlingswerk, sein Debütwerk sozusagen und gleich irgendwie in den Klassikcharts ganz oben gelandet als Spiele-Soundtrack. Die Rede ist natürlich von dem Soundtrack von Clair Obscur Expedition, wie sage ich jetzt, Expedition 33 oder Expedition 33. Ja, also ich komme auch weiterhin nicht drüber hinweg, das wird auch im nächsten Jahr noch ganz oft gehört. Ich habe es auch letztendlich natürlich gekauft, ebenso wie seine zwei Nachfolger, die auch noch weitere Musik vom Spiel beinhalten. Diese, auch hier wieder emotionale Wirkung ist hoch. Die Kohärenz der Themen und der des Worldbuilding, die das Spiel schon sehr gut macht, hat dieser Soundtrack wahnsinnig gut drauf. Und obwohl er von elektronischer Musik über ja nahezu schon Metal, auch viel Rock und großen epischen orchestralen Werken hin zu französischen Chansons und sanften Liedern alles Mögliche miteinander vereint, ist es doch irgendwie aus einem Guss und ich finde das so beeindruckend. Also da ist wirklich, ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, er hat das zwar zum Großteil komponiert und ist dafür verantwortlich, aber ein großer Teil der des Lobes geht auch an die Sopranistin Alice Dupont-Percier, die wohl auch viel mit komponiert hat. Und das hört man an vielen Stellen. Also wahnsinnig, wahnsinnig schönes Album. Sehr, sehr empfehlenswert. Und die 8,5 Stunden gehen für mich immer rum wie im Flug. Also das läuft eigentlich ständig. Wann immer ich Musik anmachen kann, läuft dieses Album. Ja, oder diese drei Alben, muss man ja sagen. Ist ja in drei Teile geteilt.
Ja. Das ist natürlich nicht überraschend. Ich wusste das natürlich. Deswegen habe ich es direkt exkludiert bei mir, weil ich dachte, das bringt nichts, wenn wir beide das bei uns drin in der Liste haben. Das nimmt uns ja ein Album weg quasi. Das ist das eine. Und es ist ja auch kein klassisches Album, dachte ich mir. Mhm. Also es gab da so 2, 3 Gründe, weswegen ich mir schön einreden konnte, dass ich das jetzt nicht auch noch bei mir in der Liste hatte. weil es einfach schade wäre. So, ne? Mhm. Wir wollen ja über so viele Leute wie möglich reden, finde ich. Mhm. Und zum anderen ist es ja tatsächlich kein klassisches Album, muss man ja ehrlich sagen.
Muss man dazu sagen.
Das ist nur so meine Begründung dafür. Aber es ist natürlich großartig. Ich habe es natürlich auch oft gehört. Mhm. Fantastisch. Großartiges Album oder beziehungsweise großartige Film, Soundtrack, Game Music halt. Ne? Also wirklich schön. Und zu Recht auch Platz 1 bei dir. Mein Platz 1 ist vielleicht das Gegenteil von diesem großen, monumentalen, aber es ist ein alter Bekannter. Mhm. Den haben wir schon oft in der Sendung gehabt. Es ist das neunte Studioalbum dieses Singer-Songwriters. Es markiert mal wieder die stilistische Rückkehr zu seinen folkigen Wurzeln. Das ist so mein Ding in diesem Jahr. Bei mir kehrt alles zurück zu seinen Wurzeln. Also ich weiß auch nicht. Musikalisch siedelt sich das Album im Indie-Folk-Alternative-Bereich an, mit akustischen Gitarren, klaren Melodien, subtilen Arrangements und gelegentlichen Holzbläsern oder Streicherakzents. Diese reduzierte, instrumentierte Produktion lässt natürlich dann dementsprechend Texte und Stimme in den Mittelpunkt rücken. Ist ja klar, wenn es karg instrumentiert ist, dann sind eben Text und Stimme im Vordergrund. Thematisch dreht sich das Ganze um Herzthemen wie Liebe, Beziehung, familiäre Verbundenheit und existenzielle Sorge um unsere Welt. Oft verpackt in lyrische Alltagserfahrungen und Beobachtungen. Viele Songs fühlen sich an wie Liebeslieder an eine brüchige Gesellschaft oder an Menschen, die einem wichtig sind, angesichts von Chaos und Ungewissheit. Dieses Album enthält 13 Stücke und wir haben hier eine schöne Balance aus Melancholie, Humor, warmem Menschsein, getragen von dieser charakteristischen Stimme und einem Gespür für unmittelbare Songstrukturen. Dieses Album ist ein ehrlich verwurzeltes, nachdenkliches Folk-Album, das den Künstler als einen reifer werdenden Chronisten persönlicher wie kollektiver Gefühle in unsicheren Zeiten zeigt. Voller Zärtlichkeit, voller Witz und voller Wärme. Mein Album des Jahres ist das Album, was ich auch am meisten gehört habe in diesem Jahr. Es ist aus dem Mai dieses Jahres. Es heißt Natural Lights und ist von Dan Mangan. Ja, mein Album des Jahres. Ich glaube, es ist nicht das erste Album des Jahres, was er von mir, diese Auszeichnung ist, glaube ich, nicht die erste, die er von mir bekommt. Ich glaube, bin sicher, dass Dan Mangan schon mal irgendwann mal 1 oder 2 Mal Album des Jahres war. Tolle Stimme, tolles Album. Lange nichts von ihm gehört, vielleicht kam das auch noch ein bisschen dazu. Ich fand es einfach großartig. Ja, das waren unsere Alben des Jahres, unsere 5. Mhm. Wir haben auch noch was ein bisschen über euch. Ihr durftet zwar dieses Jahr nicht mitmachen, aber so ein bisschen was haben wir trotzdem noch. Was wir euch so mit auf den Weg geben können. So ein paar Zahlen nämlich. Also was so in diesem Jahr passiert ist mit den Feuilletönen. Zum einen. Mhm. Fangen wir mal an mit der Top-Folge. Das war eindeutig. Und wirklich, da gibt es überhaupt keine Zweifel. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt. Also die Folge über dieses Buch von Hannah Arendt. Die wurde nämlich 951% häufiger gestreamt als alle anderen.
Ja, spricht für oder gegen die Zeit, wissen wir nicht. Für genau. Uns auf jeden Fall.
Wir haben Kommentare bekommen. Das ist jetzt Spotify. Und dadurch, dass wir Kommentare bekommen haben, haben wir schon mal 86% mehr als alle anderen Shows bekommen. Und ich weiß, wie schwer es ist, überhaupt Kommentare zu bekommen als Podcaster oder Podcasterin. Da können wir stolz drauf sein. Tatsächlich, es ist wirklich nicht so einfach, die Leute so dazu zu bewegen. Das ist schwierig. Da strugglen selbst richtig große Podcasts mit. Also da können wir uns ein bisschen was drauf einbilden. Wo wir uns auch was drauf einbilden können, wir haben insgesamt 16 Länder erreicht. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Die Top-Länder sind Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, macht alles total Sinn. Und zwischendrin Indien, keine Ahnung.
Irgendein VPN.
Wahrscheinlich VPN, genau.
Na, wer weiß. Also, ich meine, wenn wir indische Zuhörerinnen und Zuhörer haben, bitte melden.
Ja, genau. Bitte melden, wenn ihr uns, wenn ihr uns von da hört. Ist schon spannend. Interessant ist auch, dass unsere Sendung länger gestreamt wird als 85% der anderen Shows, was ich sehr spannend finde. Das heißt also, viele Shows werden wahrscheinlich nach kurzer Zeit wieder abgeschaltet, was ja auch so eine Krankheit ist heutzutage. Ne? Nee, blöd, weg damit. So. Wir scheinen also sehr treue HörerInnen zu haben. Und was ich auch ganz spannend fand, war die Musik der HörerInnen. Und zwar hören unsere HörerInnen Johann Sebastian Bach als, also Platz 1.
Ja, no surprise.
Mhm. No surprise. Platz 2, surprise, Taylor Swift.
Ja, gut, das ist Statistik, weil die einfach so viel gehört hat.
Ja, genau. Bad Bunny ist auf 3.
Spannend.
The Beatles auf 4. Und Mozart auf 5. Ja, das, also Mozart, Beatles und Bach ist wahrscheinlich wegen mir, schätze ich mal. Das ist irgendwie, das zieht das, reißt das natürlich irgendwie nach oben. Und die jungen Sachen sind wahrscheinlich wegen dir, schätze ich mal.
Spannend.
Ja. Auch spannend ist, was die so gehört haben an anderen Podcasts, an Wortbeiträgen. Und zwar haben sie gehört die Stammheimbänder von Maximilian Schönherr auf Platz 1, die Känguru Apokryphen auf Platz 2, Marc-Uwe Kling.
Ja. Hm.
Der kleine Prinz auf Platz 3. Harald Schmidt on Air ist nicht überraschend. Auf Platz 4, das bin wieder ich wahrscheinlich. Und dann Aktien, Life Balance, entspannt live investieren auf Platz 5. Was? Auch sehr spannend.
Okay, wir haben einfach null Überschneidung mit Finanzen, aber gut, nee, das
überhaupt
warum nicht? Mein,
aber ich denke mal, dieses Mozart entspannt hört, vielleicht und so, das ist wegen Philosophie und all diesen Geschichten.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, kann ich mir so vorstellen, dass es daher irgendwo rührt. Also das ist, das, da können wir nichts für, ne? Das wart ihr. Also beschwert euch bei euch selber. Da können wir nichts dafür. Ja, eine kleine Sache vielleicht noch, bevor wir dann zum Wein kommen. Nächstes Jahr haben wir natürlich wieder Großes vor, ist ja klar, ne? Also wir haben ja immer Großes vor, aber nächstes Jahr wollen wir natürlich wieder in Bremen sein. Bei der Jazzed. Ja, genau. Da werden wir auf jeden Fall zugegen sein. Wenn der ein oder die andere Hörerin auch da ist oder gerade in Bremen ist, weiß man ja nicht. Wenn es genügend Leute gibt, kann man ja ein kleines Hörertreffen machen. Schauen wir mal, wenn sich die Zeit dafür findet. Da kriegen wir vielleicht was zurecht, wenn wir schon mal in Bremen sind. Also das haben wir auf jeden Fall vor und es wird vielleicht sogar eine große neue Geschichte geben, über die wir aber noch nichts sagen wollen, wie wir so sind. Ja? So kennt man uns. So, weil bevor wir wieder irgendwas ankündigen, was wir dann doch wieder nicht machen, aber es könnte sein, dass da eine Neuerung kommt im nächsten Jahr. Seid mal gespannt. Seid gespannt. Hast du dir irgendwas vorgenommen fürs nächste Jahr?
Erstmal alles irgendwie stabil halten. Mhm. Da ich ja nebenher studiere und das endlich mal fertig kriege nächstes Jahr, ja, wird noch ein bisschen, ist noch ein bisschen durchhalten angesagt. Das ist für nächstes Jahr das Hauptthema.
Ja.
Von daher werdet ihr erleben, wahrscheinlich nächstes Jahr in meinen Alben entweder noch lauteren Metal oder noch beruhigendere ruhige Stücke oder beides.
Ja, same.
Je nach Ausgang.
Also, ja. Kann ich mich nur anschließen. Der Bachelor soll ja nächstes Jahr anstehen. Mhm. Dann schauen wir mal, wie das wird.
Also Bildung ist unser ja. Thema für 2020.
Bildung, 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 genau. So sieht's aus.
Sehr gut.
Das nehmen wir uns vor fürs nächste Jahr. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare überall reinschreiben, was ihr euch vorgenommen habt oder ob ihr euch vielleicht auch gar nichts vorgenommen habt, keine Ahnung. Interessiert uns natürlich brennend. Und natürlich die Alben des Jahres interessieren uns, hast du ja auch schon gesagt. Uns interessiert überhaupt auch alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schreibt uns einfach die Alben des Jahres, schreibt, ob ihr euch was vorgenommen habt oder nicht. Schreibt uns einfach irgendwas. Wir freuen uns.
Genau. Wie war euer Jahr? Wie wird euer nächstes Jahr?
Ja.
Das interessiert mich.
Ja, absolut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Wein?
Wein.
Wein. Wir sind im Bordeaux. Wir sind beim Château de Ritu. Und Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben es zu tun mit 60% Cabernet Sauvignon, mit 28% Merlot und mit 11% Petit Verdot. Das Ganze hat 14,5 Alkoholvolumenprozent und die Flasche kostet im Moment zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 18,50 Euro. So. Und wir hatten den Château de Retour auch schon mal. Aber nicht aus dem Jahr 2018. Und da würde ich doch sagen, Farbe ist tiefroter Bernstein, ne?
Mhm.
Verriechen wir das Ganze mal.
Das ist bierig.
Ja, und sehr kirschig. Weich. Sehr weiche Tannine, die. Holz.
Ja.
Dadurch ein bisschen vanillig.
Mhm. Und ich möchte sagen, auch so ein bisschen Leder, ein bisschen Tabak. Also, das hat gleich so eine Assoziation mit diesen Dingen. Schön. Aber auch ganz viel, also auf jeden Fall schwarze Johannisbeere.
Mhm.
Also dunkle rote Früchte. Dunkle Kirschen. Was sind nochmal die dunklen? Das Brombeeren? Ja, ne? Diese dunkellila.
Ja. Ich glaube ja. Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Die so aussehen wie Himbeeren, aber in dunkel, ne?
Genau.
Ja, ja. Ich glaube, das sind Brombeeren. Oh Gott, wenn meine Oma mich jetzt wieder hören konnte, ey.
Ja, diese Tabak und Holzigkeit, das hat so ein bisschen Röstaroma.
Ja. Hat überhaupt so ein bisschen was Kaffiges.
Ja.
Aber auch was Würziges.
Mhm. Ich hätte irgendwie gerade so eine Nuance von Kräutern, aber ich kann das nicht so richtig platzieren.
Ich habe gerade was Gemüsiges.
Was für Kräuter? Ah, vielleicht ist das Gleiche. So was irgendwie, was Nasses Grünes.
Ja.
Tja, vielleicht ist es.
Finde
ich immer ein bisschen das Spannendste, welche merkwürdigen Bilder mir mein Hirn liefert, während ich an Wein rieche. Offensichtlich gibt es eine Schublade, die heißt Nass und Grün.
Es könnte der Cabernet Sauvignon sein, das könnte so grüne Paprika sein oder so.
Mm, ja.
Ja, kommt schon hin, ne?
Mhm.
Der macht schon sehr viel Spaß.
Ja. Ja, hört man schon. Das hoffe ich, dass da eine Menge passiert in der Nase.
Ja. Mir gefällt diesen, dass diese Tannine schon so weich sind.
Mhm. Bin sehr gespannt, ob die so auch bleiben.
Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Prost!
Prost. Oder auf Französisch.
Santé.
Santé, genau. So. Mm. Oh, so richtig schön groß und rund und.
Mm. Oh ja. Mm. Erst ein bisschen adstringierend, ne?
Mm.
Also ein bisschen trocknend.
Mm.
Und dann mouthwatering.
Ja, und so sehr vollmundig und reif und diese dunkle Frucht ist gleich überall und Kaffee, Kakao.
Ja, und weich und sanft.
Ja, kaum süß, also trotz der vielen Frucht, finde ich. Es ist eher so, dass da sich so die Säure ganz dezent durchzieht.
Ja, finde ich auch.
Leicht erdig, auf die beste Art und Weise.
Ja.
Ja, und es wird auch wieder trocken, ne? Das ist
richtig guter Bordeaux für echt wenig Geld, muss man sagen. Ich meine, gut, 18,50 Euro ist jetzt nicht wenig für viele Leute, weiß ich. Aber kauft euch lieber weniger Wein und dafür besseren, wirklich.
Ja. Ja, also statt 4 Flaschen aus dem Supermarkt, lieber die hier und einmal
wirklich,
richtig genießen.
Ja.
Zu einem guten Anlass oder einfach so.
Absolut.
Hm. Ja, wow, aber wie viel da einfach passiert. Das ist ja echt schön komplex.
Es ist wirklich.
Und der ist gleichzeitig so fein und dezent und spannend. Also er haut einem nicht ins Gesicht, sondern er bietet sich an.
Finde ich auch.
Und ist sehr leicht zu trinken. Also,
ja.
Lecker.
Das finde ich auch.
Ganz besonders schön. Liegt vielleicht auch daran, dass ich etwas zu hart fruchtige Rotweine zu Weihnachten genießen durfte, sage ich mal positiv.
Okay.
Aber hier schmeckt man dieses dezent, also diese, es ist sehr fruchtig, aber es ist nicht so dick süß.
Nee,
das kann
nee,
auch
nee,
mal lecker sein, aber hier gar nicht. Das ist so schön.
Also gerade bei Rotwein fein. Mag ich gar keine Süße, wenn ich ganz, also nicht kein Restzucker, wirklich nicht, ehrlich nicht.
Ja. Ja, nicht so Marmelade, rote Grütze, sondern halt.
Ja, das, nee.
Wirklich also, so angenehme. Mhm. Und dann mit diesem, diesem leicht gerösteten Holztabak-Gewürzding. Das ist eine ganz tolle Mischung.
Also nichts gegen rote Grütze und Marmelade, schon, aber nicht süß. Also ich mag wirklich keinen Zucker im Rotwein, wirklich 0,0. Also wirklich, es gibt ja süße, liebliche Rotweine, Nee, wirklich nicht. Das gibt nur Kopfschmerzen. Furchtbar.
Ja, also das ist echt, dieser Wein ist das Gegenteil von bombastisch. Der ist einfach nur, der ist gut, der ist unaufgeregt, ja, ja, dezent gut.
Sehr komplex.
Mhm.
Ja, macht Spaß. Hat Fließgeschwindigkeit. Mhm. Tolle Sache. Toller Wein. Mhm. Was machen wir damit?
Ja, weiß ich auch nicht. 89. Sowas um die Ecke.
Nee, wir haben doch die 7er. Haben wir uns
die 7er?
Ja, ja, ja.
Ach ja, wir haben uns ja auf uns geeinigt. Dann kriegt er eine 6. 6 von 7.
Ja, bin ich dabei.
Ist wirklich sehr, sehr gut, aber wir hatten bessere.
Das sehe ich genauso. Toller Wein, vor allem auch für den Preis. Wirklich großartig. Wir haben probiert den Château de Ritu aus dem Jahr 2018. Also einen Bordeaux. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und zwar völlig zu Recht großartig und fantastisch. Und damit sind wir ans Ende auch nicht nur dieser Sendung angekommen, sondern auch, ja, im Grunde genommen schon im neuen Jahr für euch angekommen, aber für uns noch ans Ende des alten Jahres angekommen. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei euch bedanken, die ihr uns immer noch hört oder vielleicht wieder hört oder neu hört. Herzlich willkommen oder welcome back oder schön, dass ihr immer noch da seid. Das macht diese Sendung natürlich zu dem, was sie ist und das spornt uns natürlich auch an. Ihr seid diejenigen, für die diese Sendung gemacht ist. Und zum anderen muss ich mich natürlich bei meiner großartigen Kollegin bedanken, weil ohne Jenny würde es diese Sendung so mit Sicherheit nicht geben, wenn es überhaupt irgendeine Sendung geben würde. Wahrscheinlich eher nicht. Und schön, dass sie ein weiteres Jahr mit mir diese Sendung gemacht hat. Ich bin jedes Mal froh und glücklich. Es macht immer noch Spaß, diese Sendung zu schneiden. Es macht Spaß, mit dir diese Sendung zu machen und ja, wirklich, also und natürlich auch die Redaktionsgespräche vor und nach der Sendung, die gehören natürlich auch dazu. Das ist ja klar, ist ja logisch. Also wir kennen uns ja nun wirklich auch schon sehr, sehr lange und einer der wichtigsten Dinge dieser Sendung sind natürlich auch die Sachen davor und danach, das ist doch klar. Ja. Also ich bin überglücklich und froh, dass du Teil dieser Sendung bist und auch Teil von davor und danach.
Danke, das Lob kann ich nur zurückgeben, wie viel ich aus dieser Sendung und von dir lerne jedes Jahr, was für einen wilden Blumenschrauß von Zeug wir in dieser Sendung haben, das macht mich sehr froh, macht mich, glaube ich, auch klüger und erweitert den Horizont, das macht immer Spaß,
ja.
All die Gespräche in und außerhalb der Sendung, da kann ich mich nur völlig anschließen, tolle Sache. Und wir haben ja mittlerweile, was haben wir jetzt, 13,5 Jahre.
Kann ich rechnen? Nee, kannst du nicht, weil 12? Wir sind, 13. Ja, warte mal, doch, ja, 12 und jetzt ist 26, ja,
Moment. Wir laufen auf die 14 zu.
Ja, wir laufen auf die 14. Wahnsinn. Im halben Jahr werden wir 14.
Wahnsinn.
Ja, genau. Also demnächst können wir sagen, im nächsten Jahr werden wir 15. Tja. Und das ist wirklich eine Leistung.
Können nicht viele von sich behaupten.
Das ist so.
Und da die Hälfte von uns auch rückwärts altert, haben wir Hoffnung dafür, dass die Sendung auch nicht verrostet.
Nee, wird sie nicht. Und Jenny ist ja noch nicht alt, also insofern haben wir noch eine Menge Zeit vor uns. Und ne, hier auf ihr hoffentlich auch mit uns. Also insofern, das wird schon alles. Ja, in diesem Sinne, wir haben natürlich auch in der nächsten Sendung Themen. Ich weiß allerdings im Moment gar nicht, welche, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Die Derry Girls.
Oh, sehr schön.
Ja.
Das wird schön. Das wird cool. Genau, wir werden uns über die Derry Girls unterhalten und wir werden auch irgendwas verkosten. Ich weiß nur noch nicht, was.
Das ist eine Überraschung für euch und uns.
Genau.
Uns fällt was ein.
Uns fällt was ein. So ist es. So machen wir es. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr auch in diesem Jahr noch dabei wart. Ihr hört uns ja schon im neuen Jahr, also können wir euch jetzt auch keinen guten Rutsch mehr wünschen oder sonst irgendwelche Sachen, sondern ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Ihr seid heil im Jahr 2026 angekommen und bleibt uns auch weiterhin gewogen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.